SRF 1.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin. Die Schweiz ist nicht überall top. Energieministerin Doris Leuthard.
Wir sind nicht unter den Top 10 der Stromproduktionsländer aus erneuerbarer Energie.
Wie viel erneuerbare Energie soll es denn sein? Die Energiestrategie 2050, eine Zwischenbilanz. Die Schweiz soll wieder top werden in der Finanzbranche. Die Expertengruppe rund um Aimo Brunetti legt einen Bericht vor.
Sie sehen, es sind eigentlich voluminöse Berichte, also wir haben sicher nicht vieles ausgelassen.
Was genau steht denn darin? Die neue Finanzmarktstrategie, eine erste Bilanz. Und dann die Schweiz und die deutschen Hard-Discounter Aldi und Lidl.
Ein guter Wettbewerb, der fördert eigentlich, dass es immer besser wird, dass es auch für den Konsumenten stimmt, dass die Preise nicht zu hoch in die Höhe schnellen und so weiter.
Sagt der Detailhandelsexperte Thomas Hochreutner. Vor 10 Jahren kam Aldi in die Schweiz, vor 5 Jahren Lidl. Was hat sich seither im Detailhandel verändert? Und ist die Schweiz eine Ausnahme? Oder wie erlebten zum Beispiel die britischen Inseln den Vorstoß der Harddiscounter? Antworten hören Sie bei uns im Trend. Am Mikrofon Susanne Giger. Monsterdebatte, davon war die Rede Anfangswoche. Der Nationalrat hatte die Energiestrategie 2050 des Bundesrates auf dem Tisch. Energie sparen, Erneuerbare ausbauen und allmählich aus der Kernkraft aussteigen. Das sind die Hauptziele. Viel wurde diskutiert, so viel, dass noch nicht alle Punkte erledigt sind. Deshalb machen wir eine Zwischenbilanz mit Klaus Ammann, der die Debatte verfolgt hat. Meine erste Frage, welches sind denn die wichtigsten Entscheide der Woche?
Ja, einerseits hat der Nationalrat Ziele definiert und andererseits hat er konkrete Maßnahmen beschlossen, um diese Ziele zu erreichen. Bei den Zielen, da geht es einerseits darum, die Stromproduktion zu verändern. Und zwar sollen eben neue Erneuerbare wie die Sonne oder der Wind ihren Anteil ausbauen. Bis 2035 sollen 14,5 Terawattstunden aus solcher Energie produziert werden. Das wären dann 7-mal mehr als heute und etwa ein Viertel des Gesamtstromverbrauchs. Dieser Verbrauch selber soll aber auch reduziert werden. 43% weniger Energie pro Person und Jahr bis 2035 im Vergleich zum Jahr 2000. Das ist dort das Ziel.
Wie soll denn das alles konkret erreicht werden?
Zu den wichtigsten Maßnahmen gehört sicher die Erhöhung der KEV, der kostendeckenden Einspeisevergütung. Dafür müssen die Konsumenten künftig einen höheren Zuschlag pro Kilowattstunde Strom, die sie verbrauchen, bezahlen, damit mehr Geld an Photovoltaikanlagen oder Windräder bezahlt werden kann. Damit mehr Strom aus neuen erneuerbaren Quellen produziert werden kann, soll die Nutzung dieses Stroms zu einem nationalen Interesse erklärt werden. Das heißt, theoretisch könnten dann auch in Naturschutzgebieten beispielsweise Windräder gebaut werden, wenn sich diese meteorologisch besonders eignen würden. Und dann soll aber auch Verschiedenes unternommen werden, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Beispielsweise will der Bund mehr Geld ausgeben, um alte Gebäude energetisch zu sanieren. Und bei den Autos sollen effizientere Modelle begünstigt werden. Konkret dürfen bis 2020 alle Autos, die ein Importeur verkauft, im Schnitt nicht mehr als 95 Gramm pro Kilometer CO2 ausstoßen. Heute sind es noch 142 ungefähr.
Das tönt doch nach vielen konkreten Maßnahmen. Kann man also sagen, die Energiewende 2050 ist doch Tatsache geworden, trotz vielen Kritikern, trotz Verfechtern der Atomenergie der alten Strategie?
Nein, also die Energiewende ist damit noch bei weitem nicht geschafft. Nur schon fällt auf, dass die Ziele sowohl im Verbrauch als auch in der Produktion beispielsweise nur bis zum Jahr 2035 definiert werden, obwohl die Strategie 2050 heißt. Das sagt der Bundesrat ganz offen, das sei einfach zu schwierig, da genaue Prognosen zu machen, weil sich die Technologie so stark und so schnell verändert. Unklar bleibt zum Beispiel auch, wie lange diese Atomkraftwerke noch laufen sollen. Das wird ja dann erst Anfang Woche entschieden.
Genau, am Montag geht die Debatte weiter. Da geht es um die Laufzeit, wie lange die AKWs noch laufen dürfen. Was ist eigentlich jetzt noch alles zu erwarten?
Denn grundsätzlich will der Bundesrat den AKWs keine maximalen Laufzeiten vorschreiben, sondern er will diese so lange laufen lassen, wie sie sicher sind. Er will diese Sicherheit immer wieder überprüfen, die Anforderungen, wenn nötig, erhöhen. Andere wollen da ein bisschen vorsichtiger sein. Und am direktesten sind da die Grünen. Sie wollen mit ihrer Ausstiegsinitiative die AKWs nach 45 Jahren Laufzeit definitiv abschalten. Diese radikalere Forderung hat im Parlament wohl keine Chance. Dann hat aber erst der Nationalrat entschieden. Im Frühjahr befasst sich dann der Ständerat mit der Energiestrategie 2050. Man kann aber jetzt schon sagen, dass das Parlament dem Bundesrat in den wesentlichen Zügen und bei den Zielen im Großen und Ganzen gefolgt ist. Irgendwann in mittelfristiger Zukunft wird dann aber auch das Volk noch ein Wort mitzureden haben. Davon ist auszugehen.
Klaus Amann zum Stand der Energiestrategie in der Schweiz. Kurz bevor die lange Debatte gestartet ist, sorgte eine große Neuigkeit auf dem internationalen Energiemarkt für Aufsehen. Einer der größten Energiekonzerne Europas, die deutsche E.ON, plant einen radikalen Umbau. E.ON will sich in Zukunft auf erneuerbare Energien konzentrieren und lagert das Kerngeschäft, also die Atom-, Kohle- und Gaskraft, in eine neue Firma aus. Ein starkes Signal für den internationalen Strommarkt. Anna Lemmenmeier.
Der politische Entscheid für die Energiewende in Deutschland und anderen Ländern hat die Strombranche innerhalb kürzester Zeit komplett auf den Kopf gestellt. So sehr, dass sich der Energiemarkt mittlerweile in zwei völlig verschiedene Welten gespalten habe. Eine alte mit den konventionellen Energien Kohle, Gas, Atomkraft und eine neue, die der erneuerbaren Energien, sagt E.ON-Chef Johannes Theissen.
In der einen Welt begegnet man auch künftig großen Rohstoffunternehmen, großen Systembetreibern, Handelsmärkten, Transportnetzbetreibern, Regulatoren, die auf die Stabilität achten müssen und die dafür Signale geben werden und sie abfragen werden. Auf der anderen Welt begegnet man dem Kunden, man begegnet Google, man begegnet Genossenschaften, man begegnet ganz anderen Sorten von Wettbewerbern, neue Anbieter, neuen Produkten.
Welten, die nicht mehr in einem einzigen Konzern zu vereinen seien. Dass E.ON aus seinem Kerngeschäft von Kohle, Gas und Atomkraft eine eigene Firma kreiert, hört sich für einige Analystinnen und Analysten danach an, als wolle der Konzern sein größtes Risiko, die Atomkraft, auslagern. Eine Art Bad Bank habe der Energiekonzern so geschaffen, meint auch Rolf Wüstenhagen, Professor für Management erneuerbarer Energien.
Gerade jetzt eben, was die Kernkraftwerke anbelangt, da gibt es doch das Gefühl, dass halt die Stilllegung und Entsorgung und sichere Endlagerung ein sehr großes Risiko darstellen könnte, von dem man heute nicht wirklich abschätzen kann, wie viel es kosten wird.
Dennoch würde Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung nicht von einer Bad Bank sprechen. Denn schließlich habe E.ON nicht nur die kostspielige Atomenergie ausgelagert.
In dem neuen Geschäftsmodell sind ja auch noch andere Bereiche zu finden, insbesondere das Gasgeschäft. Und das wird in der Zukunft sehr wichtig sein, weil Gas auch als Brückentechnologie für die neue Energiewelt gilt und E.ON eines der europäisch größten Gaskonzerne ist. Und da kann man durchaus auch Gewinne erzielen in diesem Modell.
Ob E.ON in Zukunft Geld verdienen wird mit dem Konzern, der Gas, Kohle und Atomkraft vereint, oder ob er ein Verlustgeschäft wird, wird sich zeigen. Ebenso, ob E.ON in der Welt der erneuerbaren Energien richtig Fuß fassen kann. Die radikale Spaltung ist auf jeden Fall ein wichtiges Zeichen auf dem internationalen Energiemarkt. Erstmals krempelt sich mit E.ON ein so großer Konzern komplett um, um sich den Herausforderungen der neuen Energiewelten zu stellen.
Nicht nur der Energiemarkt, sondern auch die Finanzbranche ist nach wie vor im Umbruch. Unsichere Banken, neue Regeln, neues Steuerumfeld. Wohin soll der Schweizer Finanzplatz? Und wie wird er wieder stabil? Antworten zu finden, das war die Aufgabe der vom Bund gebildeten Expertengruppe unter der Leitung des Ökonomen Aimo Brunetti. Nun hat diese Gruppe einen umfassenden Bericht vorgelegt. Wird dadurch der Schweizer Finanzplatz wieder stabiler und treibt es ihn auch vorwärts? Darüber sprach Evelyn Kobler mit dem ehemaligen Bankenaufseher Daniel Zuberbühler.
Daniel Zuberbühler, hat der Berg eine Maus geboren oder ist das effektiv ein Bericht, der den Finanzplatz Schweiz vorwärts bringt?
Also jetzt sicher nicht nur eine Maus, sondern es ist eine sehr gute Analyse und Herleitung. Die Empfehlungen sind dann zum Teil etwas vage, aber das ist geschuldet den Kompromissen, dem kleinsten gemeinsamen Nenner mit den Grossbanken.
Also dass halt eben alle interessierten Parteien mit am Tisch saßen.
Ja.
Die Empfehlungen, sagen Sie, sind zum Teil vage. Trotzdem, welche steht für Sie im Zentrum? Welches ist die wichtigste?
Also für mich ist das Kapitel Grossbanken, too big to fail, diese Evaluation des schweizerischen Regimes im Vergleich zur internationalen Entwicklung und was herausgekommen ist im Vergleich zu den Absichten der früheren Expertenkommission, das ist für mich das Wichtigste. Dort hat es einige konkrete Empfehlungen. Beim Eigenkapital ist der Bericht sehr zurückhaltend, eben aus dem genannten Grund, Kompromiss mit den Grossbanken. Dort wird mehr so gesagt, ja, man muss prüfen und allenfalls denkbar und so sind Korrekturmaßnahmen. Dort ist es leider noch etwas zu vage geblieben.
Und trotzdem, die Richtung eigentlich kann man aus dem Bericht herauslesen, die Grossbanken sollen international gesehen weiterhin oder künftig zu den Bestkapitalisierten gehören müssen.
Richtig. Und dass das schweizerische Regime, das 2010 eine Pioniertat war, dass das jetzt eingeholt wird international, dass andere auch etwas gemacht haben, dass damit auch kein Wettbewerbsnachteil entsteht und dass man jetzt eben das Ziel verfolgen könnte, unsere Banken wirklich sicher zu machen.
Daniel Zuberbühler, ein weiterer Wunsch steht auch in diesem Brunetti-Bericht, und zwar wollen die Banken zumindest mal geprüft haben, ob ein Finanzdienstleistungsabkommen mit der EU realistisch und machbar wäre. Das tönt nicht sehr realistisch, wenn man sieht, wie schwer sich die Schweiz mit der EU momentan tut.
Aber ich glaube, es ist richtig, dass man einmal mit der EU zu diskutieren versucht, weil sonst machen wir EU-kompatible Regulierungen und haben dann trotzdem keinen Marktzugang. Also müsste man mindestens herausfinden, was lässt sich machen. Probieren muss man es. Ob die anderen dann mittanzen wollen, ist eine offene Frage.
Der Ball liegt jetzt beim Bundesrat. Wird er den Empfehlungen Gehör schenken?
Das würde ich schon meinen und ich hoffe, er geht dann auch einen Schritt weiter. Also eben im Bereich der Grossbankenregulierung, Eigenkapital, dort müsste die Regierung einen gehörigen Zacken zulegen. Das war jetzt nett zu sagen, wir versuchen einen Kompromiss, aber jetzt müssen Nägel mit Köpfen gemacht werden.
Trend. 10 Jahre ist es her, als Aldi in die Schweiz kam. Vor 5 Jahren folgte Lidl. Die Grossverteiler wie Migros und Coop rüsteten sich für die neue Konkurrenz. Noch etwas früher betraten die deutschen Harddiscounter die britischen Inseln. Wie sich der Detailhandel in den letzten Jahren verändert hat, das hören Sie nach weiteren Meldungen der Woche.
Trend, Kurznachrichten.
Mit Samuel Emsch.
Die Schweizer Wirtschaft ist im dritten Quartal um 0,6% gewachsen. Das im Vergleich zum Vorquartal. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO bekannt gibt, sind für das Wachstum des Bruttoinlandprodukts vor allem die privaten Konsumausgaben verantwortlich. Insbesondere im Gesundheitsbereich haben Schweizerinnen und Schweizer mehr Geld ausgegeben. Keine neuen Maßnahmen bei der Europäischen Zentralbank. Die EZB will die lockere Geldpolitik nicht noch expansiver gestalten. Zumindest für den Moment. Präsident Mario Draghi zeigt sich besorgt über die Entwicklung, vor allem beim Preisniveau, das weiterhin nur sehr schwach steigt. Die Ölpreise sind weiter am Sinken. Diese Woche notierte der Preis für Rohöl der Sorte Brent unter $70 pro Fass. Das für Europa wichtige Öl war damit so günstig wie seit 5 Jahren nicht mehr.
Trend, Thema.
Vor 10 Jahren gab es im Detailhandel einen großen Aufruhr. Aldi und Lidl wollten den Schweizer Markt erobern und verfügten bereits über Bauland für je rund 20 Läden. Das hieß neue Konkurrenz für Migros und Coop. Für den Discounter Denner prophezeiten Pessimisten gar das aus. Die Konsumenten hingegen hofften vor dem Markteintritt von Lidl auf tiefere Preise.
Mal schauen, gehe ich sicher. Denner ist ja bis jetzt eigentlich fast der billigste Laden in der Schweiz.
Schauen, irgendwann wird es schon, aber interessiert glaube ich weniger, weil es freut mich schon auf die Schweizer Qualität.
Haben sich die Discounter an die anspruchsvollen Schweizer Konsumenten angepasst? Und wie sind die Schweizer Detailhändler mit der neuen Konkurrenz klargekommen? Dönis Schmutz ist diesen Fragen auf einer Tour durch die Läden nachgegangen.
In der Aldi-Filiale in einem Büroquartier in Kriens im Kanton Luzern stellt eine Mitarbeiterin gerade eine rote Kartonschachtel auf ein Gestell. Darin mehrere durchsichtige Plastiksäckchen Weihnachtsgurzli. Diese bleiben in der Schachtel und werden nicht etwa einzeln ins Gestell gestellt.
Detailhandelsexperte Thomas Hochreutner vom Forschungsinstitut GfK stellt fest,
wenn Sie das so reinstellen können, dann brauchen Sie weniger Personal und dann ist vielleicht das Produkt etwas auch günstiger. Das ist das Konzept dieser Harddiscounter.
Rasch muss es gehen, schöne Ladengestaltung hin oder her. Thomas Hochreutner schaut sich in der Aldi-Filiale um.
Bei diesen Discountern fällt immer auf, dass die Läden immer standardisiert sind. Die haben rund 1000, 1200 Produkte, im Gegensatz natürlich zu den Grossverteilern, die schnell 20.000 oder mehr Produkte haben, ist natürlich das ein gewaltiger Unterschied.
Weniger Produkte, das braucht weniger Platz, weniger Personal und das hält die Kosten tief. Thomas Hochreutner bleibt vor der Früchte- und Gemüseauslage stehen und nimmt ein Pack Orangen, Bio-Orangen. Etwas, das es in den Discountern in Deutschland weniger gibt. Sie hätten gemerkt, dass die Schweizer Kundschaft stark auf die Nachhaltigkeit und die Herkunft der Produkte achte, sagt Mediensprecher Steven Löpfe.
Wir haben einen Anteil von etwa 40% unserer Produkte kommen aus der Schweiz. Bei den Fleischwaren ist sicherlich so, dass Bratwurst, die kann man nicht irgendwo anders einkaufen aus St. Gallen. Also unsere Bratwurst hier, die kommt aus Gossau. Es ist schon so, dass der Schweizer Konsument sehr hohe Ansprüche hat, punkto Qualität.
Und entsprechend unterscheiden sich die Sortimente in Deutschland und in der Schweiz. Wir verlassen die Aldi-Filiale, gehen durchs Büroquartier zum nächsten Einkaufszentrum. Als die Harddiscounter in die Schweiz kamen, wurde vor allem für Denner eine schwarze Zukunft gemalt. Es gab sogar Stimmen, die seinen schnellen Untergang prophezeiten. In der Denner-Filiale bleibt Detailhandelsexperte Hochreutner gleich beim Eingang stehen und schaut sich die Ablage mit den Früchten und Gemüsen an.
Noch vor wenigen Jahren hat Denner keine Früchte und Gemüse verkauft. Und mit dem Eintritt bei den Harddiscounter ist natürlich auch Denner auf den Punkt gekommen und gesagt, ja, ich will auch Früchte, Gemüse verkaufen und hat natürlich auch die übrigen Sortimente ausgeweitet, ist das Brotsortiment, aber auch das Fleischsortiment und da ist er gegenwärtig recht erfolgreich.
Denner ist also nicht untergegangen. Der Discounter sei mit einem blauen Auge davon gekommen, sagt Hochreutner. Allerdings habe sich der Wettbewerb in den letzten Jahren verschärft, sagt auch Denner-Sprecherin Paloma Martino.
Anfangs gab es intensive Preiskämpfe. Diese Preisspirale hat sich mittlerweile aber abgeflacht. Der klassische Supermarkt und das Discount-Format, diese strenge Trennung, die es früher gab, das gibt es eigentlich nicht mehr und die Formate nähern sich immer mehr an.
So gibt es in den Discountern heute längst nicht mehr nur Billigware, sondern auch frisches Gemüse, Früchte und sogar hochpreisige Produkte. Thomas Hochreutner öffnet eine Tiefkühltruhe und nimmt ein Pack Kaviar von Denners Premium-Linie heraus.
Alle drei Discounter haben eine Premium-Linie. Die werden natürlich hauptsächlich jetzt zu Weihnachten werden die da geführt. Nachher werden die wahrscheinlich wieder verschwinden. Und das Gleiche sehen wir bei Lidl, der eine Riesenbroschüre gemacht hat und auch Weine bis zu 100 Franken verkauft. Aldi macht das ebenfalls seit Jahren. Also man gewöhnt sich daran, dass auch die Discounter Premium-Produkte zu Weihnachtszeiten verkaufen.
Nicht nur an Weihnachten, sondern während des ganzen Jahres sind Premium-Produkte bei den Grossverteilen erhältlich, die sich damit von den Discountern abheben wollen. Nicht weit weg ist eine Coop-Filiale. In Reih und Glied, feinsäuberlich eingeräumt, stehen die abgepackten Weihnachtsgurzel im Regal. Die Qualität der Produkte soll der Kunde auch an der Ladeneinrichtung erkennen. Damit will sich Coop von der Konkurrenz abgrenzen. Ebenso mit Spezialitäten wie Bioprodukten. Seit Jahren hat der Detailhändler, was die Anzahl Bio-Labels angeht, die Nase vorn und hat seine Anstrengungen in dieser Hinsicht noch verstärkt. Mediensprecherin Denise Stadler nimmt gerade Bio-Teigwaren aus dem Regal.
Wir sind 1993 mit ganz wenigen Produkten gestartet und heute haben wir fast 2000 Bioprodukte im Sortiment. Es gibt kaum einen Bereich, wo es kein Bio zu finden gibt. Und wir setzen heute 1 Milliarde Schweizer Franken mit Bioprodukten um. Das heißt, Bio ist beliebter denn je und wir setzen auf diesen Trend.
Mit den Bioprodukten können sich Coop gegenüber den Harddiscountern profilieren, sagt Thomas Hochreutner. Bei der Billiglinie hingegen gehen die Verkäufe in den letzten Jahren zurück. Auch bei der Migros, sagt der Detailhandelsexperte.
Die Billiglinien haben sich umsatzmäßig bei beiden Verteilern negativ entwickelt. Das ist darauf zurückzuführen, dass sie auch nicht diese nicht sehr stark in den Mittelpunkt gestellt haben. Und sie haben natürlich die Preise gesenkt, weil das sind die Einstiegspreise, damit sie mit den Harddiscountern konkurrieren können.
Unweit von hier, im Quartier nebenan, stehen gleich neben dem Eingang mehrere immens lange Gestelle mit frischem Gemüse und Früchten.
Der Frische wird immer mehr auch Bedeutung beigemessen und mit dem kann man das wunderschön machen.
Ständig frische, knackige Äpfel, Salate, Rüebli und anderes Gemüse. Ein klares Bedürfnis der Kunden. Die Leute kaufen heute öfter ein als früher und machen seltener Grosseinkäufe. Mit Frischprodukten machen Coop und Migros in den Supermärkten deshalb heute rund 50% ihres Umsatzes. Entsprechend setzen die beiden großen Detailhändler vermehrt auf kleine Quartierläden und Tankstellenshops, wie etwa die Coop Pronto-Läden oder die Migrolino und Voi-Läden. Migros-Mediensprecherin Martina Bossart.
Wir wollen da auch investieren. Es gibt immer mehr Personen, die in der Nähe einkaufen wollen, die vielleicht einmal pro Woche einen Grosseinkauf machen, aber sonst gern zu Fuß einkaufen oder mit dem Fahrrad. Und da wollen wir bei den Leuten in der Nähe sein. Und da sehen wir einen großen Trend, dass die Leute wieder in der Nähe einkaufen wollen.
So erhalten die Kunden eine immer größere Auswahl an Läden in ihrer Nähe. Aldi hat inzwischen rund 170 Filialen. Bei Lidl sind es knapp 100. Verglichen mit Coop mit über 1000 Verkaufsstellen ist das noch eher wenig. Auch gemessen am Lebensmittelumsatz machen Aldi und Lidl einen kleinen Teil aus. Sie haben etwa 5-6% Marktanteil. Aldi und Lidl haben zwar den Wettbewerb verschärft und wurden zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz. Doch die Schweizer Detailhändler haben sich behauptet. So haben Aldi und Lidl in der Schweiz weniger schnell Marktanteile erobert als im Ausland. Nicht zuletzt wohl deshalb, weil viele Kunden das starke Engagement der Schweizer Grossverteiler für nachhaltige Produkte und Projekte schätzen.
Dönis Schmutz. Noch stärker als in der Schweiz haben die deutschen Discounter allerdings den Markt auf den britischen Inseln aufgerüttelt. Martin Alliot berichtet aus einem Lidl in Irland.
Mit je über 100 Filialen sind die deutschen Billiganbieter Aldi und Lidl in den letzten Jahren landesweit Teil des irischen Alltags geworden, wie hier im Lidl-Supermarkt am Rande der Provinzstadt Drogheda. Sie kamen vor knapp 15 Jahren als reine Billiganbieter mit kleinem Sortiment. Stephen Wynne Jones verfolgt als Chefredaktor des Einzelhandelsmagazins Checkout den Markt genau.
You go there, you get your fruit and veg for cheap, but you'd also be able to pick up unusual items such as power drills or gardening equipment, and it was a little bit quirky when they first arrived.
Anfänglich kaufte man da billigeres Obst oder Gemüse und entdeckte Überraschungen wie eine Bohrmaschine oder Gartenwerkzeuge. Das sei etwas sonderbar gewesen. Inzwischen haben die beiden Ketten zusammen einen Marktanteil von rund 17%. Damit liegen sie zwar noch immer hinter den drei dominanten Supermärkten, aber sie holen auf.
Now, that doesn't seem like much, but they have been growing exponentially. They've grown by double digits almost every quarter, which is way ahead of the rest of the market.
Das möge bescheiden klingen, aber die Billiganbieter verzeichneten fast jedes Quartal ein zweistelliges Wachstum, weit mehr als die Konkurrenz. Solange die irische Wirtschaft noch blühte, also bis etwa 2008, profitierten die deutschen Ketten auch von den Vorlieben der mitteleuropäischen Einwanderer. Polnische und baltische Kunden fanden deutsche Wurst, die es sonst nirgendwo gab. Doch dann kam die Krise.
That discounter value proposition really came to the fore, and that's when Aldi and Lidl really stepped up their store openings, they really stepped up their marketing. And they're in the position where they are today.
Plötzlich waren die tiefen Preise auch für irische Kunden attraktiv. Aldi und Lidl hätten damals auf rasche Expansion gesetzt, erläutert der Fachmann Stephen Wynne Jones. Ursprünglich kauften die Kunden zusätzliche Dinge bei Aldi und Lidl. Inzwischen tätigten sie dort ihren wöchentlichen Haupteinkauf und ergänzten das in den herkömmlichen Ketten. Das habe alles umgestülpt. Stephen Wynne Jones räumt ein, dass die Sättigungsgrenze für die beiden Anbieter wohl in Sichtweite sei. Bald habe jedes Dorf einen Laden oder beide. Der Konkurrenzkampf über Preise dauert an, aber er ist nicht mehr das ausschlaggebende Element. Anders im benachbarten Vereinigten Königreich, einem wesentlich größeren, aber derzeit schrumpfenden Markt. Die Marktanteile sind kleiner, obwohl beide Ketten schon länger präsent sind. Aldi kommt derzeit auf knapp 5%, Lidl auf gut 3%. Stephen Wayne Jones blickt regelmäßig über die irische See hinweg.
In the UK, each of the mainstream grocers is still trying to compete with Aldi and Lidl on price, to nullify the price argument. And ultimately, it's a dead end. You're not going to be able to beat them on price.
Die herkömmlichen britischen Supermärkte versuchten immer noch, die Billiganbieter im Preis zu unterbieten, doch das sei eine Sackgasse, das sei unmöglich. Im November kündigte Aldi eine Verdoppelung der britischen Filialen auf rund 1'000 an. Der Markt ist im Umbruch. Das irische Erfolgsrezept der früheren Billiganbieter ist komplex. Es beruht auf Preis, Qualität und dem Überraschungseffekt der Sonderangebote. Doch es bleibt vorläufig dabei. Die Kundin kann zu Tesco gehen mit einer Einkaufsliste in der Hoffnung, alles abzuhaken. Das ist bei Aldi und Lidl weiterhin unwahrscheinlich.
Aldi und Lidl und die Veränderungen im Detailhandel, das war unser Schwerpunkt. Energie, Handel und Finanzen, was die Märkte und die Wirtschaft bewegt, das hören Sie wieder nächste Woche, gleicher Sender, gleiche Zeit.
Trend, das Wirtschaftsmagazin.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.